Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Am Mikrofon heute...
Bin ich jetzt gefragt?
Du bist gefragt.
Mein Name ist Tanina Rottmann.
Und ich bin Peter Gellner.
Solange wir wissen, wer wir sind, kann das hier nur was werden.
Genau. Und wir beginnen mit einer Mail einer Hörerin.
Ja, wir wühlen mittlerweile in übergroßen digitalen Postsäcken sozusagen. So viele Mails bekommen wir von euch. Danke dafür. Und die streuen wir ja auch immer mal wieder hier so in den Podcast. Und diesmal haben wir das große Glück, dass wir eine Mailschreiberin persönlich sprechen können. Hallo Petra aus Stuttgart.
Hallo Tanina, hallo Peter.
Petra, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Was hat dich denn eigentlich zu unserem Podcast Tatort Krankenhaus gebracht?
Ja, tatsächlich komme ich vom Podcast Verbrechen von nebenan zu euch, weil ich wissen wollte, was du, liebe Tanina, sonst noch so treibst.
Ja, jetzt weißt du, was ich hier noch so nebenbei treibe. Petra, du kommst aus dem medizinischen Bereich.
Ich bin medizinische Fachangestellte in der Hausarztpraxis in Stuttgart.
Und dabei ist, glaube ich, ein Fall von uns ganz besonders für dich geworden, nämlich der Katzenbiss. Erzähl uns doch bitte, was du erlebt hast.
Ja, ich bin den Terminkalender unserer Praxis durchgegangen für den nächsten Tag und da ist mir ein online gebuchter Termin aufgefallen von einem jungen Mann, der als Notiz dazu geschrieben hat, dass er von seiner Katze gebissen worden wäre und jetzt einen entzündeten Finger hätte. Da ist mir natürlich sofort die Folge in den Kopf gekommen und ich habe diesen Patienten dann umgehend angerufen und habe ihn gefragt, ob der Finger irgendwie schon behandelt worden wäre, ob er schon irgendwas gemacht hätte oder beim Arzt gewesen wäre. Nein, war er nicht. Und dann habe ich ihn also direkt und umgehend in die Handchirurgie vom nächstgrößten Krankenhaus geschickt in Stuttgart. Mit Nachdruck habe das dann auch, weil mir das noch im Kopf geblieben ist, auch sehr gut dokumentiert. Und tatsächlich kam der Patient dann am nächsten Tag wieder und ist direkt operiert worden. Hat jetzt eine Handschiene, muss viel Antibiotika nehmen. Also da habe ich unter Umständen Schlimmeres verhindert.
Ja, wir haben ja in der Folge Katzenbiss gelernt, dass man da echt nicht mit spaßen darf. Sag mal, hättest du denn auch so reagiert, wenn du unseren Fall jetzt nicht frisch gehört hättest?
Also ohne jetzt den berühmten Rückschaufehler begehen zu wollen, glaube ich tatsächlich nicht, dass ich so gehandelt hätte, wenn ich euren Podcast nicht gehört hätte. Ich weiß zwar aus der medizinischen Ausbildung heraus, dass ein Katzenbiss nicht einfach ist, aber dass er halt eben so extrem werden kann, war mir bis zu eurem Podcast, also bis zu dieser Folge Katzenbiss, tatsächlich nicht bewusst. Ich glaube nicht, dass ich ihn angerufen hätte, sondern ich hätte halt gedacht, naja, er kommt ja eh am nächsten Tag, wird schon genügen.
Also Petra, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr Peter und ich uns freuen, wenn wir da so ein Stück weit sensibilisieren konnten. Und dir ganz herzlichen Dank, dass du dieses Erlebnis mit uns geteilt hast.
Ja, ich danke, dass ich mein Erlebnis mit euch teilen durfte und freue mich einfach auf viele weitere spannende Folgen von Tatort Krankenhaus. Ich werde jetzt natürlich die Werbetrommel für euch rühren, das kannst du ja gerade glauben.
Ja, dann auch allen ein herzliches Willkommen, die Petras Werbetrommel gefolgt sind. Schön, dass ihr auch dabei seid.
Und wir hoffen, ihr bleibt auch ein bisschen bei uns, bei unserem Podcast. Zumindest gerne als Ohrenzeugen bei unserem heutigen Fall. Und auch bei dem wollen wir euch nicht nur schildern, was Annegret passiert ist, sondern wir bringen auch immer so ein bisschen Klarheit in diese teilweise komplizierte Welt der Juristerei. Dafür haben wir ja unseren Peter. Ich weiß nicht, wie es euch als treuen Stammhörern geht, aber immer wenn ich denke, ich habe das Prinzip jetzt hier ansatzweise begriffen, dann kommt Peter ja immer so um die Ecke gebogen mit Formulierungen wie, ja, das könnte man denken, aber dem ist nicht so. Oder hier gilt Sonderregelung XY. Also wir lernen ja bei dir auch wirklich immer wieder was Neues.
Auch ich als Fachanwalt für Medizinrecht erlebe fast jeden Tag immer noch was rechtlich Neues, was Spannendes. Und der für uns maßgebliche 6. Zivilsenat, das ist der Senat beim Bundesgerichtshof, der das Arzthaftungsrecht spricht, fällt ja immer wieder neue Urteile. Und das ist schon spannend zu erleben, wie sich da das Arzthaftungsrecht auch weiterentwickelt. Also wir lernen alle gemeinsam hier.
Also musst du zwischendurch auch Hausaufgaben machen.
Ja, also das ist ganz wichtig für Anwälte, noch vielleicht wichtiger für Ärzte, eine Fortbildung nachzugehen. Also das ist bei uns Fachanwälten verpflichtend. Wir müssen jährlich nachweisen, dass wir Fortbildungen wahrgenommen haben. Und das müssen Ärzte auch. Und das ist wichtig, dass man immer auf dem aktuellsten, neuesten Stand ist und nicht vielleicht wie damals Abschluss des Studiums 1972 und auf dem Stand geblieben.
Und das haben wir immer so gemacht.
Ja, und das ist einfach nicht Sinn der Sache. Und man muss immer mit der Zeit gehen. Gerade die Medizin macht ja Quantensprünge in wenigen Jahren. Und darum ist es wichtig, dass man immer up to date bleibt und ist.
Und für uns ist heute der Fall von Annegret ausschlaggebend. Sie ist 50 Jahre alt und kann heute kaum noch gehen. Es gab ein Schlichtungsverfahren, das können wir schon mal vorne wegnehmen. Das zog sich über 2 Jahre, weil sich die Beteiligten aber beim Teufel nicht einigen konnten, folgte ein Klageverfahren. Auch dazu kommen wir natürlich später. Diesen Weg hat, wie gesagt, Annegret beschritten und so fing alles an. Annegret quält sich schon seit 3 Jahren mit Schmerzen im Lendenwirbelsäulenbereich. Der typische Kreuzschmerz, den kennen viele. Das hat allein schon anatomische Gründe, denn die Lendenwirbelsäule wird durch den aufrechten Gang hoch belastet und sie stellt die Basis des Rumpfes dar. Durch diese Belastung kommt es dann häufig zu schmerzhaften Reizzuständen. Annegret hat auch schon vieles versucht, Rückengymnastik. Sie und ihr Mann haben sich eine neue Matratze gekauft. Wenn der Schmerz zu stark wurde, griff sie zu Schmerztabletten. Als Annegret wieder einmal bei ihrem Hausarzt über starke Rückenschmerzen klagt, die bis ins Gesäß ausstrahlen, ordnet der eine bildgebende Untersuchung an. Ein MRT in diesem Fall. Auf den Bildern zeigt sich eine Einengung des Wirbelkanals. Die ist es also, die ihr solche Schmerzen bereitet. Mit diesem Ergebnis stellt sich Annegret in einer Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie vor. Dort rät man ihr zu einer Operation. Peter, sei doch bitte mal so nett und erzähl uns, welche Befunde die Ärzte in dieser Klinik erheben.
Also als erstes werden Annegrets anhaltende Schmerzen dokumentiert. Motorische Störungen werden nicht festgestellt. Und laut des vorher angefertigten MRTs notieren die Ärzte ein Fortschreiten der Verschleißerscheinungen, also der Degeneration der unteren Lendenwirbelsäule mit Einengung, Stenose im Fachbegriff genannt, des Wirbelkanals. Und zusätzlich zeigt sich ein Verschleiß der Bandscheibe, aber ohne Einengung nervaler Strukturen. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es richtig ist, der ein oder andere Mediziner wird mir vielleicht widersprechen, aber die Bandscheibe degeneriert, also verschleißt schon ab dem 3. Lebensjahr.
Da kommt
also,
ja Freude auf.
Das ist sehr, sehr früh.
Schon beim Krabbeln.
Ja, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber der uns viele, viele Jahre beratende Orthopäde, Chefarzt einer großen Klinik, sagte, ja, ab 3 Jahren kann das schon beginnen, dass es da zu Verschleißerscheinungen kommt. Wenn man sich anschaut, wie viele junge Menschen jetzt schon unter Bandscheibenvorfällen leiden, das gab es vor 30, 40 Jahren. Als wir jetzt jung waren, gab es das noch gar nicht.
Bei uns, beim Radio auch. Wir haben jetzt, alle Schreibtische sind jetzt bei uns höhenverstellbar.
Ja.
Damit die, die schon was an der Bandscheibe hatten, auch im Stehen arbeiten können.
Das zum einen, aber dass Kinder schon betroffen sind in dieser Vielzahl, das ist schon ein Stück weit erschreckend. Jetzt aber zurück zu Annegret. Es wurde auch getestet, wie weit sie noch eigenständig ohne Einschränkungen gehen kann. Und da kam sie gerade mal auf eine Strecke von 200 Metern und musste dann schon wieder eine Pause einlegen. Und auch aus diesem Grund wollten die Ärzte dann auch operieren.
Diese OP findet wenige Wochen später auch statt, in einem anderen Krankenhaus. Und zwar in einer Klinik für Einfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie. Was es alles gibt, auch noch, wie gesagt, noch nie gehört. Jetzt ist Annegret ja schon wirklich ordentlich, ich sage mal, rumgereicht worden. Aber so wie es für mich aussieht, absolut in ihrem Sinne.
Ja, also das halte ich für vollkommen richtig, dass man einschätzt, was kann ich leisten, bis wohin bin ich kompetent. Das gilt für uns Anwälte ja nicht anders. Und wenn ich dann an meine Grenzen stoße, dann sollte ich empfehlen, einen Kollegen, eine Kollegin aufzusuchen, die da in diesem Bereich spezialisierter ist.
Damit sind wir in der Klinik für Einfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie. Die Fachärzte in dem Klinikum sind mit allen Informationen von Annegret versorgt. Im Aufnahmebefund ist dokumentiert, dass bei ihr ausstrahlende Schmerzen vom Rücken in beide Beine ziehen bis zu den Zehen. Ein Taubheitsgefühl oder motorische und sensible Ausfallerscheinungen werden nicht festgestellt. Jetzt gucken wir mal in den Operationsbericht. Da ist aufgeführt, dass bei Annegret zunächst erstmal Schrauben in die Lendenwirbelsäule eingebracht wurden. Notiert ist außerdem, dass der Wirbelkanal hochgradig Knöchern eingeengt war. Und die Entfernung dieser knöchernen Strukturen hat sich wohl als sehr schwierig gestaltet, so ist es notiert. Außer dieser knöchernden Einengung haben sie auch noch einen Bandscheibenvorfall entdeckt, der ebenfalls den Wirbelkanal zusätzlich eingeengt hat. Und dadurch kam es am Wirbelkanal zu einem kleinen Dura-Leck. Das müssen wir mal kurz erklären. Die Dura ist die Hülle, die das Nervengewebe des Rückenmarks gegen Schäden schützen soll. Das Dura-Leck bei Annegret deckt der Operateur dann mit einem medizinischen Klebemittel ab. All das ist so im OP-Bericht notiert. Nach der Operation wird Annegret auf die Intensivstation verlegt. Bei einer ersten neurologischen Untersuchung kommen sehr unschöne Ergebnisse zum Vorschein. Annegret hat ein deutliches Missempfinden im rechten Unterschenkel. Es brennt und kribbelt. Außerdem stellt man einen kompletten Ausfall der Muskulatur am Unterschenkel fest und teilweise auch am Oberschenkel. Die Ärzte entschließen sich, den Periduralkatheter abzustellen. So, zum Verständnis, Herr Gellner?
Ja, also der Periduralkatheter, abgekürzt PDK, so kennen es die meisten Mediziner, das ist ein sehr feiner Katheter, der in den sogenannten Periduralraum, also in der Nähe der Wirbelsäule, eingebracht wird.
Ja, und über diesen Katheter können verschiedene Medikamente direkt an die schmerzweiterleitenden Nerven verabreicht werden. Also die Schmerzleitung wird so unterbrochen. Aber auch dann kehrt das Gefühl in Annegrets Beinen nicht zurück. Der Operateur wird darüber informiert und anschließend Röntgenaufnahmen gemacht. Die zeigen keine Auffälligkeiten. Es folgt noch einmal eine neurologische Untersuchung. Hier allerdings lautet der Verdacht jetzt, dass ein Nerv beschädigt ist. Darauf folgt jetzt ein MRT und das zeigt, Peter, eine deutliche Einengung des Wirbelkanals.
Genau, und die Aufnahmen zeigen ein Hämatom, also eine Ansammlung von Blut im Subdural- oder Epiduralraum, die mechanisch das Rückenmark komprimieren kann. Und im Verlaufsbericht wird dokumentiert, dass Annegret an diesem Tag ihre Beine bewegen konnte.
Dagegen allerdings spricht die Aussage von Annegrets Tochter, die nämlich sagt, dass ihre Mutter zu dem Zeitpunkt eben nicht gehen konnte, sondern von ihr im Rollstuhl gefahren wurde. Aufgrund dieser Ergebnisse des festgestellten Hämatoms, also der Nachblutung, wird Annegret jetzt wieder operiert. Bei der Eröffnung des Wirbelkanals zeigt sich dann auch dem Operateur diese ganz deutliche Einblutung. Das Hämatom wird entfernt. Postoperativ zeigt sich eine leichte Rückbildung der motorischen Schwäche des rechten Beines. Also sie kann es doch wieder besser einsetzen. Annegret geht anschließend in die Reha. Dort kann sie zu Beginn nur stehen, wenn sie sich irgendwo festhalten kann. Freistehen ist nicht möglich. In der Reha mit viel Schweiß und Arbeit verbessert sich langsam Annegrets Zustand. Irgendwann kann sie selbstständig stehen, mit Unterarm-G-Stützen kann sie über die Klinikflure und auch Treppen gehen. Aber der Bericht der Neurologie zeigt diverse und auch gravierende Schwächen auf. Fußheber und Senker Parese rechts, gestörtes Temperaturempfinden in beiden Beinen. Der rechte Fuß ist bis zum Knie taub, sodass sie ihn nicht ansteuern oder bewusst aufsetzen kann. Und wenn Annegret ihre Hilfsschiene nicht trägt, dann geht sie auf der Fußinnenseite. Oft ist der große Zeh blutig und auch entzündet. Das tägliche Tragen der Schiene führt zum Stechen in den Zehen. Annegret muss aus diesen Gründen auch alle 4 Wochen zur Podologin. Nachts hat sie schmerzhafte Krämpfe und Stiche im gesamten rechten Bein. Der rechte Gesäßmuskel und der äußere Oberschenkel sind ebenfalls taub. Dadurch kann sie sich wirklich nur schwer bewegen. Beim längeren Gehen mit Gehstützen bekommt sie Schmerzen in den Handgelenken, Ellenbogen und Schultern. Und durch diese einseitige Belastung ist dann die linke Körperhälfte auch mit in Mitleidenschaft gezogen. Also da kommt wirklich irgendwann ganz viel zusammen. Es ist ein Zusammenspiel. Ihre linke Fußsohle, Knöchel und Knieschmerzen, weswegen sie oft sitzen oder liegen muss, um sich zu regenerieren. Und durch die mangelnde Bewegung, die das natürlich dann mit sich bringt, hat Annegret Verdauungsprobleme bekommen. Eine Blaseninkontinenz kommt noch mit dazu. Punkt, 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 Punkt. Also da ist so viel und das belastet sie natürlich auch sehr und man empfiehlt ihr eine intensive psychotherapeutische Behandlung. So, wie habt ihr denn jetzt juristisch losgelegt?
Wie haben wir juristisch losgelegt? Ja, das war wie in vielen anderen Fällen auch so, dass wir eine Klage einreichen mussten. Ich erkläre später nochmal, warum das Schlichtungsverfahren nicht ausgereicht
genau,
hat, die Gegenseite
darüber gesprochen.
Dazu zu bringen, dass sie in die Regulierung eintreten. Also wir mussten klagen und dass ihr euch einmal vorstellen könnt, wie das abläuft. Also man reicht eine Klage ein, dann gibt es seitens der Gegenseite eine Klageerwiderung. Da steht eigentlich zu 99% immer drin, ja, die Ärzte haben alles richtig gemacht, also wie der Kläger, die Klägerin das sehen, das ist nicht richtig und die Ansprüche sind zurückzuweisen, die Klage ist abzuweisen. Das ist immer so der Klageerwiderungsschriftsatz, das wiederholt sich eigentlich immer wieder. Dann gibt es meistens daraufhin noch eine Erwiderung seitens der Klageseite, das nennt man so im Juristensprech Replik und daraufhin antwortet meist nochmal die Behandlerseite mit einer Duplik, dass er auch mal diese Fachausdrücke gehört hat. Und dann ist es in den allermeisten Fällen so, dass das Gericht auch der Anregung, die wir aussprechen, folgen, nämlich ein Sachverständigengutachten einzuholen. Und zu dem Zwecke wird ein sogenannter Beweisbeschluss erlassen. Also da werden etliche Fragen dann aufgeführt, gerichtet an den medizinischen Sachverständigen, die der dann erst schriftlich in einem Gutachten zu beantworten hat. Und im Regelfall regen wir immer an, ihn noch später anzuhören, dass er also auch zum Termin der mündlichen Verhandlung erscheinen muss und dann noch weitergehende Fragen mündlich beantworten muss.
Okay, das ist der juristische Rahmen, in dem wir uns bewegen. Jetzt füllen wir ihn mit Inhalt bezogen auf die Krankengeschichte von Annegret.
Wir werden jetzt einfach mal konkret und zitieren, die Fragen verkürzt, weil es doch sehr, sehr umfangreich ist, aus dem Beweisbeschluss, die das Gericht dem Sachverständigen gestellt hat. Du bist jetzt in dem Fall das Gericht.
Und ich bin das, oh toll.
Und du hast den Beweisbeschluss formuliert und hast die erste Frage wie folgt gestellt an den Sachverständigen.
Bitte schweigen Sie, das Hohe Gericht ist jetzt dran. Das bin ich. War die Reaktion auf die postoperativ bestehende neurologische Symptomatik verspätet?
Genau, also eine offene Fragestellung, zu der der Sachverständige etwa über 7-8 Seiten Stellung genommen hat. Und damit nichts Falsches wiedergegeben wird, lese ich einfach mal kurz ab, was er im Einzelnen dazu verkürzt gesagt hat. Beim Auftreten eines neurologischen, nicht erwartbaren Defizits nach einer Wirbelsäulenoperation sind umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um auszuschließen, dass ein revisionspflichtiger Befund vorliegt. Ursächlich kommen hierbei Einblutungen, Bedrängung der Strukturen durch zu enge Nähte oder auch die Fehllage von Implantaten in Frage. Für den vorliegenden Fall gilt, dass ein zeitlich früherer Nachweis des bedrängenden Hämatoms zu einer Revision des Befundes noch am gleichen Tage hätte führen müssen. Nur durch ein solches Vorgehen hätte die Druckschädigung der neurogenen Strukturen verkürzt und damit der druckbedingte Schaden abgemildert werden können. Im Hause der Beklagten, also des Krankenhauses, hat man weder diese Maßnahmen eingeleitet noch dokumentiert, auf welcher Basis man hierauf verzichtet hat. Daher liegt insoweit ein Fehler vor.
So, weitere Frage an den Sachverständigen vom Gericht. Es gab einige Tage später eine extern durchgeführte MRT. Hier wurde doch das Hämatom mit Einengung des Spinalkanals und Kompression des Duralsacks nachgewiesen. War es da richtig, wieder 4 Tage abzuwarten, bevor etwas unternommen wurde?
Dazu schreibt dann der Sachverständige, aus meiner Sicht besteht ein Befunderhebungsmangel, da auf die postoperativ dokumentierte neurologische Symptomatik mit den beschriebenen Defiziten nicht adäquat reagiert wurde und eine gebotene Bildgebung unterlassen wurde. Auch ein fachneurologischer Befund ist erst spät im Verlauf eingeholt worden. Der Befund hat aber zu keinen über das bereits bekannte Maß hinausgehenden Informationen geführt, sodass bereits die nicht fachärztlich erhobenen neurologischen Befunde ausgereicht haben, um die Defizite zu dokumentieren. Neben dem Befunderhebungsmangel halte ich auch den zeitlichen Ablauf zur operativen Revision für nicht verständlich. Während bereits 4 Tage zuvor festgestanden hat, dass eine mechanische Ursache für die Bedrängung der neurogenen Strukturen verantwortlich gewesen ist, wurde hierauf erst 4 Tage später mit einer Revisionsoperation reagiert. Dies ist viel zu spät.
Der Sachverständige, der wird aber wirklich sehr, sehr deutlich. Also Befunderhebungsfehler und ganz ausschlaggebend in diesem Fall der Zeitfaktor. Eine Frage noch an den Sachverständigen vom Gericht. Wie würden Sie denn jetzt diesen Fehler qualifizieren? Waren diese Fehler noch verständlich?
Es wird danach durch das Gericht gefragt, ob der Fehler als einfacher oder die Fehler, es waren ja mehrere, als einfache Fehler zu qualifizieren sind oder als grobe. Wir haben ja gelernt, dass beim groben Behandlungsfehler sich die Beweislast umkehrt, dass dann der Arzt in der Beweislast ist. Darum ist das wichtig für das Gericht zu wissen, wie sind die medizinischen Anknüpfungstatsachen. Wir haben ja auch weiter gelernt, dass es eine juristische Frage ist, ob ein grober Behandlungsfehler vorliegt oder nicht. Aber die Mediziner, die im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens involviert werden, geben die medizinischen Anknüpfungstatsachen, also wie das aus medizinischer Sicht bewertet wird. Und dann ist es nachfolgend eine juristische Bewertung. Darum ist es immer wichtig, den Sachverständigen zu fragen, wie er das Ganze bewertet. Und er sagt dazu, das Unterlassen dieser Diagnostik, wir haben darüber gesprochen, in einem zeitlich engen Rahmen ist aus meiner Sicht ein schwerwiegender Verstoß gegen elementare Behandlungsregeln. Als gesicherte medizinische Erkenntnis darf angenommen werden, dass bei beeinflussbaren neurologischen Schädigungen das zeitnahe Abstellen der Ursache, in diesem Fall die Dekompression der Wirbelsäule, den einzigen Faktor mit positiver Prognose darstellt. Es ist aus meiner Sicht auch nicht verständlich, dass die Ursache für die Abweichung von dem empfohlenen Vorgehen nicht dokumentiert wurde. Also er nimmt mehrere grobe Behandlungsfehler an. Und das Gericht hat sich letztendlich dann auch in diese Richtung entschieden und hat auch in juristischer Hinsicht einen groben Behandlungsfehler angenommen.
Ein Satz noch zum Schlichtungsverfahren. Wir haben es ganz am Anfang des Podcasts gesagt, damit ging es los. Über 2 Jahre hat sich's gezogen und ist dann aber doch auf eine Klage hinausgelaufen. Warum hat die Versicherung des Krankenhauses nicht schon eher im Schlichtungsverfahren gesagt, wir regulieren?
Das ist eine sehr gute, wirklich eine sehr gute Frage.
Weil die Aussage des Sachverständigen war ja wirklich äußerst klar.
Genau, auch im Vorfeld gab es ja ein Gutachten eines medizinischen Sachverständigen, der eigentlich und auch uneigentlich genau das gesagt hat, was auch der gerichtlich bestellte Sachverständige ausgeführt hat. Dieselben Fehler sind beschrieben worden, auch grobe Fehler. Und trotzdem hat sich der Haftpflichtversicherer nicht dazu durchringen können, zu regulieren. Da muss man wissen, dass vor etwa 20 Jahren die Versicherungen in Fällen von positiven Gutachten, also aus Sicht des Patienten positiven Gutachten, sicherlich zu 80%, so auch unsere internen Statistiken, in die außergerichtliche Schadenregulierung eingetreten sind. Wir sind mittlerweile bei einer Quote von unter 30%. Trotz positiven Gutachtens für den Patienten verweigert der Versicherer die Regulierung. Das hat sich also gewaltig geändert. Das Gewicht dieser Verfahren, die die noch früher hatten, ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Also die Motivation der Versicherer wird auf der Hand liegen. Es geht im Endeffekt nur um das schnöde Geld, den schnöden Mammon. Man will den Patienten dann eher ins gerichtliche Verfahren treiben. Vielleicht so die Hoffnung der Versicherer lässt er davon ab, aus finanziellen Gründen, vielleicht aus Gründen, die eigenen Nerven zu schonen oder mehr den Fokus auf die Gesundung zu legen als auf einen Rechtsstreit. Das sind alles sicherlich Überlegungen der Versicherer, warum sie immer weniger regulieren, trotz positiven Gutachtens für den Patienten. Und da muss man gut überlegen, ob man diesen Weg geht, weil die Quoten der positiven Gutachten sind seit vielen Jahren unverändert. Ich glaube, der bundesweite Schnitt liegt so zwischen 25% und 30%. Wir haben so ein Nord-Süd-Gefälle. Im Süden ist es noch deutlich geringer. Da sind wir zuletzt unter 20% gewesen, positive Gutachten oder gutachterliche Bescheide, richtigerweise gesagt. Im Norden geht es dann auch mal über 30. Also da scheiden schon 70% bis 80% von vornherein aus, die negativ sind. Und dann kommen noch die dazu, wo nicht reguliert wird, dann auch nochmal 80%. Da bleibt nicht mehr viel übrig, was nachher dann zum Erfolg führt. Also da muss man gut überlegen, ob man diesen Weg noch geht. Das ist bedauerlich, dass sich das so entwickelt hat. Aber das ist leider festzustellen, über die Jahrzehnte hinweg, über die ich jetzt auch tätig bin, hat sich das doch gewaltig geändert.
Es fehlt noch eine Kleinigkeit, nämlich das Urteil. Annegret hat Kreuzschmerzen, ein Hämatom, OP und wie wir jetzt wissen, mittlerweile ist sie in vielerlei Hinsicht sehr eingeschränkt. Wie ist der Prozess ausgegangen?
Wir haben uns in dem Fall verglichen. Wir hielten die Summe, die ausgesprochen wurde vom Gericht als Vorschlag, nämlich 125.000 Euro, für nicht adäquat, haben die Mandantschaft auch entsprechend beraten, dass es doch eher dürftig sei mit diesem Betrag und der wirklich an der untersten, kann man schon fast sagen, Grenze liegt. Sie wollte sich nicht weiter damit befassen, sodass wir den Vergleich dann angenommen haben. Ich glaube, die Gegenseite war auch ganz froh, dass wir das gemacht haben, weil die hat sicherlich mit einem höheren Betrag gerechnet. Aber wie gesagt, Maßstab ist nicht immer das, was finanziell unterm Strich rauskommt, sondern oftmals sind Mandanten froh, wenn das Verfahren beendet ist und man sich ja vielleicht auch um die Genesung oder um alles andere, was da ansteht, kümmern kann und sich nicht mehr damit befassen muss und das nicht mehr so täglich im Kopf umherschwirrt. Darum kann man nicht immer nur noch danach urteilen, was finanziell übrig bleibt, sondern man gewinnt auch ein Stück weit wieder der ein oder andere zumindest Lebensqualität zurück.
Ihr Lieben, das war unser Fall für heute bei Tatort Krankenhaus. Wenn Ärzte Fehler machen, immer zuerst auf RTL Plus und eine Woche später dann ab Donnerstags wieder überall, wo ihr uns gerne hört im Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall auf nächste Woche. Ihr seid hoffentlich wieder mit dabei und für heute tschö.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.